Wir wollen zunächst den zweiten Referenten, Herrn Dr. Kops, hören und anschließend haben wir dann die Diskussion über beide Referate. Herr Dr. Kops ist der Geschäftsführer des Instituts für Rundfunkökonomie, von Hause aus Volkswirt. Insofern gibt es natürlich wahrscheinlich schon gewisse unterschiedliche Sichtweisen zwischen einer der juristischen Sichtweise und der volkswirtschaftlichen Sichtweise. Das kenne ich. Aber Herr Kops wird sich insbesondere natürlich jetzt den Herausforderungen des interkulturellen Dialogs widmen. Herr Kops. Hier darf ich jetzt noch eine kleine organisatorische Ansage machen. Herr Kops hat mir gesagt, dass teilweise seine Folien etwas kleingeschrieben sind. Wenn Sie ganz hinten sitzen, könnte es sein, dass Sie Schwierigkeiten haben. Deshalb würde ich Sie bitten, wenn Sie vorne noch ein bisschen aufrutschen, ist es angenehmer.
Ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Sie können es gerade mal testen hinten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie können möglicherweise die kleingeschriebene Schrift nicht lesen. Ich darf nur jeden bitten, der da Probleme hat, hinten die Gelegenheit zu nutzen und sich nach vorne zu begeben. Hier haben wir noch gute Plätze in der ersten Reihe, nicht nur bei ARD und ZDF, sondern auch bei der Deutschen Welle heute. Ja, Herr Schellers hatte schon kurz erwähnt, dass es eine Tradition ist, nicht nur, dass wir jeweils zwei Referenten in einem Block zu Wort kommen lassen, sondern eigentlich auch, dass es jeweils Referenten aus unterschiedlichen Disziplinen sind. Oft sind es, wenn es um Medienpolitik geht, Rechtswissenschaftler und Ökonomen. Das ist nach meiner Erfahrung eine sehr wichtige und auch gewinnbringende Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Disziplinen. Es ist schon so, dass da oft unterschiedliche Auffassungen auf den ersten Blick zu einer Frage geäußert werden von Rechtswissenschaftlern und Ökonomen. Aber auf den zweiten Blick lassen sich doch viele dieser divergierenden Ansichten daraus erklären, dass einfach hier eine andere Sprache gesprochen wird und andere Gesichtspunkte des gleichen Phänomens in den Mittelpunkt gestellt werden, die man bei einer sorgfältigen Betrachtung dann auch als durchaus nicht so unterschiedlich erkennt. Ich glaube, das ist auch bei den Ausführungen zum Auslandsrundfunk so. Ich bin mit den Schlussfolgerungen von Herrn Dr. Nipalla vollkommen d'accord. Ich würde Sie vielleicht ein bisschen anders herleiten und ich versuche auch, die Ergebnisse, die eigentlich in anderen Wissenschaften, beispielsweise im Journalismus, in der Publizistik, in der Medienwissenschaft, in einem weiteren Sinne Common Sense sind, ökonomisch herzuleiten. Für Ökonomen ist es oft auf den ersten Blick nicht so, dass das, was man beispielsweise in diesem Haus als wichtige Aufgabe einer öffentlichen Kommunikation ansieht, unbedingt auf den ersten Blick auch so unterstreichen würde. Ich würde mein Referat gerne in einigen wenigen Thesen vortragen. Erste These ist, dass die öffentliche Kommunikation Voraussetzung und Antriebskraft für die Leistungsfähigkeit, Gerechtigkeit und Wohlfahrt von Gesellschaften ist. Im internationalen Blick letztlich dann für die Wohlfahrt der Weltgesellschaft. Die zweite These lautet, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein zentrales Element der öffentlichen Kommunikation. Dritte These, viele Gegenstände öffentlicher Kommunikation verlagern sich im Zuge der Globalisierung auf die supranationale und internationale Ebene. Vierte These, die mit der Globalisierung der Medien verbundene Herausforderung besteht darin, die Instrumente internationaler öffentlicher Kommunikation zu stärken, auch möglicherweise im Vergleich zu den Instrumenten der nationalen öffentlichen Kommunikation. Abschließend kurz einige Worte dazu, dass die internationale öffentliche Kommunikation möglicherweise durch eine Ausweitung der kommerziellen Medien, der globalen kommerziellen Medien, entlastet werden kann oder ersetzt werden kann oder auch durch die Ausweitung der neuen kommerziellen oder auch nicht kommerziellen elektronischen Medien. Das ist eine These, die man häufiger führt, mit der man sich natürlich auseinandersetzen muss. Es war eingangs schon erwähnt worden, die Rahmenbedingungen ändern sich. Darunter ändern sich auch die technischen Rahmenbedingungen und auch die Möglichkeiten und Einflüsse, zum einen eben der kommerziellen Anbieter, die teilweise eben auf internationalen Märkten tätig sind, verstärkt tätig sind, zum anderen aber auch die Wirkungen, die sich aus der öffentlichen Kommunikation über die neuen elektronischen Medien ergeben. Das Fazit, ich nehme es vorweg, versuche es aber zu begründen, der Auslandsrundfunk bleibt ein zentrales Element der internationalen öffentlichen Kommunikation und er sollte mit dem Bedeutungsgewinn der internationalen öffentlichen Kommunikation gestärkt werden. Kommen wir zur ersten These, öffentliche Kommunikation als Voraussetzung und Antriebskraft für die Leistungsfähigkeit, Gerechtigkeit und Wohlfahrt von Gesellschaften. Ausgangspunkt ist die Zielsetzung Vielfalt der Meinungen. Das ist auch das, was Herr Nepal hat erwähnt, das deutsche Bundesverfassungsgericht immer in den Mittelpunkt seiner Überlegungen gestellt hat. Es ist eine Zielsetzung, die für einen Ökonomen nicht ohne weiteres als wichtig angesehen wird. In der statischen Betrachtung ist sie relativ irrelevant, wenn alle nach McDonald's gehen wollen und das ihrer Präferenz entspricht, sieht ein Ökonom zunächst mal keine Gründe, hier höhere Vielfalt zu fordern, als diejenige, die der Nachfrager in diesem Fall für richtig hält. Und wenn er keine Vielfalt will, ist in der statischen Betrachtung auch keine Forderung danach begründbar. Es gibt allerdings Ansätze, die die Vielfalt auch für Güter als Form des Nutzens herleiten möchten, des Nutzens von Gütern, die nicht konsumiert werden. Das ist dann das Konzept der sogenannten Optionsgüter. Güter, die den Möglichkeitsraum für Aktivitäten ausweiten und von daher auch einen Nutzen stiften, wenn sie nicht tatsächlich in Anspruch genommen werden. Das sind natürlich Güter, die sich im Sozialprodukt nicht niederschlagen. Insofern werden sie bei einer Messung der Wohlfahrt von Staaten auch häufig unterschlagen. Staaten, bei denen durchaus eine vielfältigere Optionen vorhanden sind, haben nicht notwendigerweise auch ein höheres Sozialprodukt, weil im Sozialprodukt ja nur die tatsächlich konsumierten Güter einfließen. Man kann aber dennoch mit einer angemessenen ökonomischen Betrachtung die Vielfalt der Meinungen als wohlfahrtssteigernd herleiten. Und das kann man zum einen allokativ, also mit Blick auf die optimale Ressourcenkombination tun und zum anderen auch distributiv mit Blick auf die Gerechtigkeit der Verteilung von Gütern. Wenn man das zunächst allokativ begründet, würde die Vielfalt der Meinungen als Voraussetzung für die leistungsfähige und effiziente öffentliche Meinungsbildung und Entscheidungsbildung zu interpretieren sein. Eine effiziente Meinungsbildung und Entscheidungsfindung setzt ja voraus, dass alle relevanten Optionen zunächst einmal auf dem Tisch sind und dass dann aus diesem Spektrum in einem Prozess der kollektiven Willensbildung die für die Gesellschaft, für diese Gemeinschaft optimale Lösung ausgewählt werden kann. Also von daher Vielfalt eine Voraussetzung für diese Leistungsfähigkeit, vor allem eben auch in der dynamischen Sichtweise, nämlich mit Blick auf die Anpassungsnotwendigkeiten von Gesellschaften. Das ist ein Gedanke, der beispielsweise in der Biologie oder in der Ökologie auch an Gewicht gewonnen hat, die Biodiversität als wichtige Voraussetzung dafür, dass sich Systeme bei veränderten Rahmenbedingungen anpassen können. Wenn da eine hohe Vielfalt ist, ist eine Reaktion auf Veränderungen der Umwelt einfacher und führt zu besseren Ergebnissen, als wenn die Vielfalt gering ist. Zusammen oder etwas weiter abstrahiert, dies also in der allokativen Betrachtung eine Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft, sowohl statisch als auch in der dynamischen Betrachtung und damit letztlich auch für den Wohlstand einer Gesellschaft oder eben des größtmöglichen Teils aller Mitglieder. Da haben wir natürlich immer Verteilungsprobleme, die wir jetzt hier mal nicht diskutieren wollen. Die distributive Begründung für den Wert der Vielfalt. Nur bei vielfältiger Meinung lassen sich auch die Meinungen des größtmöglichen Teils aller Mitglieder einer Gesellschaft mit einbeziehen und artikulieren. Das ist eine wichtige Voraussetzung für die kommunikative Chancengleichheit von Gesellschaften, die Möglichkeit, alle Mitglieder, alle Gruppen der Gesellschaft in den Prozess der kollektiven Willensbildung mit einzubeziehen, mit der Folge, dass Mehrheitsentscheidungen dann auch sehr viel eher mehrheitlich akzeptiert werden, auch von denjenigen, die eben anderer Meinung sind. Und dies wiederum als Voraussetzung für die Integration, Kohärenz und Stabilität von Gesellschaften. Was dann, man könnte sagen, möglicherweise zynisch betrachtet, wiederum ein Faktor auch für die Leistungsfähigkeit von Gesellschaften darstellt und somit auch ein mittelbarer Beitrag für den Wohlstand einer Gesellschaft. Von daher ist das Konzept der Vielfalt, das das Bundesverfassungsgericht immer sehr betont hat, auch bei einer solchen ökonomischen Betrachtung durchaus zu bestätigen, als wichtig zu bestätigen. Das Bundesverfassungsgericht knüpft ja daran an, indem es in seiner Rechtsprechung den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als eine wichtige Institution bezeichnet, die diese Vielfalt und damit auch die damit verbundene Möglichkeit zur öffentlichen Kommunikation hervorhebt. Es begründet dies eigentlich negativ, einmal damit, dass die Vielfalt der Meinungen durch den Markt oder durch kommerzielle Veranstalter nicht gewährleistet werden kann. Da sind die klassischen Argumente die Frequenzknappheit, der hohe Finanzbedarf, der mit der Veranstaltung von Rundfunkprogrammen verbunden sei und die gewinnorientiert bedingte Ausrichtung der Programminhalte an Mehrheitsmeinungen, am Mainstream. Wenn man das mal schematisiert, sieht es tatsächlich dann so aus, dass die Vielfalt des marktlichen Angebotes weniger breit ist, in einer Normalverteilung beispielsweise über welches Thema immer, rechts, links, politisches Kontinuum oder was immer, als das, was der Markt verkürzt auf Mehrheitsmeinungen hier transportieren würde. Die Gründe A und B haben eigentlich im Zuge der technischen und ökonomischen Veränderungen an Bedeutung verloren. Wichtig bleibt aber der vom Verfassungsgericht damals eher im Nebensatz erwähnte, dritter Grund, dass eben die Ausrichtung der kommerziellen Rundfunkveranstalter auf Gewinne zu einer Verkürzung der Meinungen und damit zu einer Verringerung der Vielfalt führen würde. Und das ist ein Argument, ich komme da gleich noch einmal drauf zu sprechen, dass im Zuge der Globalisierung und Kommerzialisierung der Medien nach meiner Einschätzung eher heute noch an Bedeutung gewonnen hat. Zweite negative Begründung gegenüber dem Staat. Auch der Staat kann die Vielfalt der Meinungen nicht gewährleisten. Staatlicher Rundfunk verkürzt naturgemäß aus eigenen Interessen, nämlich die Position der jeweiligen Regierung zu stärken, auch die in den Medien, in dem Fall den staatlichen Medien, verbreiteten Auffassungen und gerade eben aufgrund der Eigenschaft des Rundfunks als Medium und Faktor der Meinungsbildung, also auch als ein sehr potentes Mittel, Meinungen zu verändern, ist erfahrungsgemäß die Möglichkeit der Medien, politische Auffassungen zu beeinflussen, ein so verführerisches Argument, dass Staaten selten oder ich würde eigentlich sagen nie diese Mittel nicht in Anspruch genommen haben, zumindest dann, wenn politische Mehrheiten knapp werden, sodass auch von daher eine Verkürzung der Auffassungen, eine verminderte Vielfalt der Auffassungen, politischen Auffassungen in staatlich kontrollierten Medien zu erwarten sind. Es geht nicht nur um die Vielfalt, es geht um ein zweites bei der Frage, wie wirken die Medien, nämlich zu Tendenzen. Vielfalt ist das eine, tendenziöse Inhalte sind das zweite. Man könnte auch dies mit einer Normalverteilung darstellen. Hier wäre jetzt die Verschiebung des Mittelwertes das Problem. Auch da sagt das Bundesverfassungsgericht, Tendenzfreiheit der Meinungen gibt es nicht bei einem rein kommerziellen Rundfunk, das ist, glaube ich, auch einsichtig. Der kommerzielle Rundfunk hat aufgrund seiner Ertragsziele eine tendenziöse Ausrichtung, vereinfacht Ausrichtung auf Inhalte, die Einnahmen verschaffen. Das gilt vor allem für werbefinanzierte Veranstalter, aber es gilt auch in geringerem Maße für entgeltfinanzierte Veranstalter. Und natürlich auch diese fehlende Tendenzfreiheit der Meinungen bei staatlichen Rundfunkveranstaltern, da ist dies, glaube ich, noch einsichtiger, braucht hier nicht groß dargestellt zu werden. Von daher lässt sich diese Betonung der Notwendigkeit eines staatsfernen und kommerzfernen Rundfunks als Garant für eine öffentliche, wirkungsvolle, öffentliche Meinungsbildung ökonomisch sehr wohl herleiten. Sie ist ja für die nationale Rundfunkveranstaltung vom Bundesverfassungsgericht auch, wie ich finde, sehr überzeugend dargelegt worden. Sie fehlt aber in dieser Klarheit für den Auslandsrundfunk. Ich hoffe, dass mir die Juristen da zustimmen, aber ich meine, ich hätte dies auch schon herausgehört, auch bei den Ausführungen von Herrn Stock. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja explizit nur mit der nationalen Rundfunkordnung und mit der nationalen öffentlichen Kommunikation befasst und es fehlt die gleiche analoge Argumentation für den Auslandsrundfunk. Das könnte man analog herleiten. Allerdings muss man möglicherweise bezweifeln, dass diese Identität der Zielsetzung zwischen Inlands- und Auslandsrundfunk besteht. Wenn man sich die Diskussion um den Auslandsrundfunk in anderen Ländern anschaut oder auch die Historie der Diskussion in der Bundesrepublik, gibt es immer wieder die Auffassung, der Auslandsrundfunk dient nicht oder nicht in erster Linie der internationalen öffentlichen Kommunikation, sondern er dient der Imagebildung des Public Relations Deutschlands im Ausland. Das wäre eine andere Aufgabe. Das muss man noch klären. Vielleicht muss man auch diese beiden Aufgaben stärker auseinanderhalten und dann für beide Teilaufgaben, die zwar unter dem Dach des Auslandsrundfunks stattfinden können, unterschiedliche Regelungen finden. Die eine wäre eben die, die analog zum innerstaatlichen Dialog für den innerstaatlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk entwickelt ist, mit Staatsferne und Konsequenzen auch vielleicht für die Finanzierung. Die andere wäre die Aufgabe, Auslandsrundfunk als Öffentlichkeitsarbeit der Bundesrepublik, für die man dann natürlich auch andere Regelungen, beispielsweise auch über die Intensität der staatlichen Mitwirkung und der Einbeziehung in die Finanzierungsfragen entwickeln müsste. Die Frage lasse ich jetzt hier offen. Vielleicht kommen wir in der Diskussion drauf. Ich glaube, sie ist auch noch nicht entschieden, aber das ist eine Aufgabe, wie in allen Disziplinen, vielleicht auch für die Zukunft. Wenn man sie einmal mit Ja beantwortet, lassen sich die folgenden Schlussfolgerungen ziehen. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist kommerz- und staatsferner Rundfunk. Als solcher sollte er veranstaltet und finanziert werden durch die Zivilgesellschaft. Wobei das zivilgesellschaftliche Engagement hier als Ausdruck intrinsischer Motive, nicht gewinnorientierter Motive zu verstehen ist, insbesondere für die journalistische Arbeit. Mit dem dann unmittelbar sich stellenden Problem, dass fehlendes Erwerbsstreben, fehlende Erwerbsmöglichkeiten einerseits und auch die fehlenden Rechte zur Erhebung von Zwangseinnahmen andererseits für einen solchen öffentlich-rechtlichen Rundfunk als zivilgesellschaftlichen Rundfunk mit einer Finanzschwäche verbunden sind oder wären, die nach allen Erfahrungen auch zu einer mangelnden Qualität und Professionalität des Outputs solcher Veranstalter führen. Man sieht das in den Rundfunksystemen anderer Länder, wo Community Broadcasters oder Broadcasters, die eben rein aus Eigeninitiative arbeiten, aufgrund der Finanzschwäche fast nie in der Lage sind, mit professionellen, kommerziellen Rundfunkveranstaltern zu konkurrieren. Das wäre dann eben ein idealistisches Bild, sehr schön, sehr staatsfern und auch kommerzfern, das aber in der Praxis leider keine Wirkungen zeigen könnte. Das ist das Problem. Deshalb haben wir in Deutschland einen Zwischenweg gewählt. Wir haben über den Staat, der hier Zwangsrechte den öffentlich-rechtlichen Anstalten sozusagen leiht und auch den Zwang zur Erhebung von Rundfunkgebühren und die damit verbundene Finanzkraft durchsetzt, ein Mischsystem geschaffen, das sowohl zivilgesellschaftliche Elemente als auch staatliche Elemente enthält. Und man könnte auch, in Deutschland auch realisiert, als zweites ergänzendes Standbein einen bestimmten Anteil von marktlichen Einnahmen den öffentlich-rechtlichen Veranstaltern zubilligen. Auch das wird ja in Deutschland gemacht. Jeweils mit natürlich dann auch den Nachteilen, dass die Tendenzfreiheit, die das Bundesverfassungsgericht sowohl mit Blick auf den Staat als auch den Markt für wichtig hält, dann möglicherweise gefährdet ist. Wenn man dieses Konzept in ein solches Diagramm einbaut, ja, vielleicht kann man ein bisschen dunkler machen, gerade jetzt, wo die Sonne kommt, dann würde man die Idealtypen in den Ecken dieses Dreiecks aufbauen, die Zivilgesellschaft, der Staat und der Markt als die Grundformen und man hätte dann Mischformen innerhalb dieses Dreiecks und man würde den öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendwo zwischen dem rein zivilgesellschaftlichen und dem rein staatlichen System ansiedeln, also da etwa, wo ich es hier mit meinen blauen Flächen anzeige. Wie ist der öffentlich-rechtliche Auslandsfunk in Deutschland in diesem System positioniert? Wir fangen mal an mit den anderen Elementen, bei denen es relativ unstrittig ist. Wir haben ja eine gemischte Rundfunkordnung in Deutschland. Wir haben zum einen die kommerziellen Veranstalter, die eindeutig in der Marktecke zu positionieren sind, sowohl von den Steuerungskompetenzen her, als auch von den Ressourcen her. Man könnte beispielsweise das anhand der Ressourcen, die die einzelnen Veranstalter haben, durchaus auch quantifizieren. Bei einem Vektor 0,0,100, also 0 Einnahmen von der Zivilgesellschaft, 0 Einnahmen vom Staat und 100% Einnahmen vom Markt, haben wir hier diese Positionierung der marktlich gesteuerten Rundfunkunternehmen. Und wir sind in Deutschland eben, wir haben eben einen, in dem dualen System einen Teil von Rundfunkveranstaltern, die hier zuzuordnen sind. Dann haben wir fast am anderen Ende dieses Kontinuums die Bürgermedien, die entsprechen in etwa dem Idealbild der zivilgesellschaftlichen Rundfunkveranstalter, die nur relativ kleine marktliche Einnahmen oder auch staatliche Einnahmen über Zuweisungen der Landesmedienanstalten erhalten und im Wesentlichen ihre Ressourcen aus freiwilliger, unentgeltlicher Arbeit der dort tätigen Journalisten rekrutieren. Als drittes Element haben wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ARD, ZDF, Deutschlandradio als wichtige, die dann irgendwo zwischen Zivilgesellschaft und Staat positioniert sind. Da kann man sich ein bisschen streiten, wo das genau ist. Ich habe es mal hier angesiedelt. Und wir haben viertens die Deutsche Welle, die etwas staatsnäher ist, muss ich sagen, aber ganz klar und auch gewollt, weil ja auch ihre Einnahmen aus dem staatlichen Haushalt fließen. Aber sie sind andererseits natürlich keine staatlichen Rundfunkanstalten, wie man das bei einer ausschließlichen Betrachtung der Finanzierungsform aus dem Staatshaushalt vielleicht meinen könnte, sondern sie haben ja durchaus staatsferne Elemente, Herr Nipalla hat darauf hingewiesen, die sie doch eher in die Nähe von ARD, ZDF und Deutschlandradio rücken und die auf jeden Fall zweifellos dazu führen, dass sie in diesem Flächenbereich der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ökonomisch anzusiedeln wären. Interessant ist hier, und das, da will ich eigentlich auch darauf hinaus, die unterschiedliche Größe dieser einzelnen Punkte, die die Budgets widerspiegelt. Da sieht man doch schon sehr stark, dass der Auslandsrundfunk von seiner Ausstattung her im Vergleich zum inländischen Rundfunk sehr kurz gehalten wird. Wenn man für den Durchschnitt aller Anstalten das durchrechnet, ja, einem sozusagen gewichteten Vektor bildet, liegt er dann natürlich wesentlich näher doch am Marktsektor. Aber er ist, verglichen beispielsweise mit anderen Ländern, doch noch sehr viel ferner vom Staat, beispielsweise bezogen auf die Transformationsländer des Ostblocks oder auch eben jetzt China wurde angesprochen, wo wir ursprünglich einen reinen staatlichen Rundfunk hatten, das aber jetzt im Laufe der Jahre doch mehr zum kommerziellen Sektor wandert oder auch verglichen mit den USA, wo die dominante Steuerung der Markt ist. Die Position der Deutschen Welle im internationalen Vergleich mit anderen Auslandsrundfunksendern würde man auch als vergleichsweise staatsfern bezeichnen. Der Fall Swiss Info oder die Anstalt des Schweizerischen Rundfunks, die wir ja heute Nachmittag noch ausführlicher kennenlernen werden, würde man von der Finanzierung her, sie ist zur Hälfte aus Rundfunkgebühren finanziert, vielleicht noch etwas näher an den zivilgesellschaftlichen Sektor setzen, aber BBC World Service oder Voice of America beispielsweise sind doch aufgrund des größeren staatlichen Einflusses staatsnäher. Interessant auch hier die unterschiedliche Größe der Punkte, die man hier optisch kaum erkennen kann. Ich habe es deshalb mal dazu geschrieben. Mit 273 Millionen Euro ist die Deutsche Welle, ja, ich sag mal, im Mittelfeld. Da kann man je nachdem sagen, halb voll oder halb leer das Glas. Da würde ich auch jetzt kein Urteil abgeben. Man sollte es aber doch mal im Hinterkopf behalten und vor allen Dingen in Relation eben zur Finanzausstattung des nationalen öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland betrachten. Dann haben wir natürlich auch noch kommerzielle Auslandssender, die in eine Gesamtbetrachtung auch einbezogen werden müssten. Und wenn ich beispielsweise CNN International nehme, da haben wir ein Budget, das etwa dreimal so groß ist als das Budget der Deutschen Welle. So, dieses Zwischenergebnis muss ich mir wegen der Zeit sparen. Ich habe es Ihnen eigentlich schon angesprochen. Die nächste These lautet, viele Gegenstände öffentlicher Kommunikation verlagern sich im Zuge der Globalisierung auf die supranationale und internationale Ebene. Das ist auch schon angesprochen worden. Bestes Beispiel, wo es mir wieder klar wurde, ist vor einigen Wochen passierte Geschichte, wo die Stromversorgung in Teilen Europas zusammengebrochen war. Ich war bis dahin der Meinung, das ist eine nationale Aufgabe, die kann national gelöst werden. Und wenn da Fehler passieren, dann beschränkt sich dieser Fehler auf die einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Musste mich aber eines Besseren belehren lassen, dass auch dies im Zuge technischer Veränderungen letztlich bestimmter ökonomischer Sachzwänge, die dazu führen, dass die Abschottung der nationalen Märkte, weil sie eben zu teuer ist, sukzessive aufgegeben worden ist, hier auch diese Aufgabe schon zu einer übernationalen Aufgabe geworden ist in Teilen und dass natürlich auch die Kommunikation um die Lösung dieser Probleme dann nicht mehr wie früher eine nationale, sondern eine übernationale Aufgabe geworden ist. In Zukunft wird es, das ist absehbar, auch noch eine weitere Ausweitung der, man kann auch sagen, Footprints dieser Aufgaben geben, die europaweit geht, sodass das dann auch zu einer gesamteuropäischen Frage wird, die innerhalb eines gesamten Europas dann nur noch angemessen diskutiert werden kann. Diese Entwicklung, Hochzonung von vormals nationalen Aufgaben auf die europäische Ebene kennen wir in vielen Bereichen, Außenpolitik, äußere Sicherheit, Außenhandelspolitik beispielsweise. Die WTO wird von Deutschland nicht mehr vertreten, sondern wie alle anderen europäischen Länder nur noch von der Europäischen Kommission. In der Wirtschaftspolitik, in der Gesellschaftspolitik gibt viele Beispiele, wo die Wirkung der Aufgaben über die einzelnen Staaten hinausgeht und die öffentliche Kommunikation entsprechend auch ausgeweitet werden muss. Die Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft ist eine weitere Frage. Da ist dann auch nicht mehr die jetzige Grenze Europas der angemessene Kommunikationsraum, sondern da muss natürlich dann der Kommunikationsraum auch die potenziellen Beitrittskandidaten einbeziehen. Man könnte so weitermachen mit vielen Fragen, Migration, was immer. Einwanderungspolitik der Europäischen Gemeinschaft ist natürlich auf ersten Blick eine Frage, die die Anrainerstaaten, insbesondere nordamerikanischen Staaten betrifft. Mit denen muss man es intensiv diskutieren, aber letztlich ist ja sowohl was die mögliche Anwerbung von Zuwanderung nach Deutschland als auch die Rückdrängung bestimmter Gruppen betrifft, das eine weltweite Aufgabe, wie fast alle Aufgaben mittlerweile weltweit sind in einem breiten Sinne, beispielsweise Klimapolitik, wo man dann aber auch sagen muss, das hilft uns jetzt nichts mehr. Wir müssen jetzt eigentlich, wenn wir mal über die Klimapolitik sprechen, die eine weltweite Aufgabe ist, Schwerpunkte setzen. Wir müssen nicht nur die Breite dieser Footprints des Dialogs definieren, sondern auch die Tiefe, die Intensität. Und beispielsweise bei der Klimapolitik geht es ja nicht darum, dass man mit allen Staaten hier diskutiert, kann man auch nicht, sondern in der Regel geht es darum, dass man mit denjenigen diskutiert, die am stärksten von Problemen betroffen sind oder am stärksten zur Problemlösung in der Lage sind. Das wären hier eben die Staaten, die aufgrund eines hohen Energieverbrauchs oder auch einer hohen Bevölkerungsdichte an diesem Thema besonders interessiert sein müssten. Das geht dann jetzt in die letztlich Programmfragen eines Auslandsrundfunks, hier gleiche Beispiel Menschenrechte. Natürlich sind die Menschenrechte für alle Staaten relevant und insofern eine internationale Aufgabe, die international diskutiert werden muss. Aber wenn man jetzt bestimmte Klassifikationen über den Grad der Verletzung der Menschenrechte beispielsweise berücksichtigt, gibt es natürlich einzelne Länder, die da stärker in die internationale Kommunikation einbezogen werden müssen und wo Auslandsrundfunksender auch stärker aktiv sein müssen. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Ansatz, den man vertiefen könnte mit Blick auf, was Herr Schellers angesprochen hat, Nutzen und Kosten des Programms. Ich will das hier nicht tun, sondern will nur noch mal kurz zusammenfassen. Vormals regionale oder nationale Themen werden zu internationalen Themen. Vormals nationale Kommunikation muss ergänzt oder ersetzt werden durch internationale Kommunikation. Einmal vor allen Dingen im europäischen Raum, im Zuge der europäischen Integration, aber für viele Aufgaben auch darüber hinaus. Ich glaube, das Ergebnis dieser These leitet sich aus dem Gesagten schon schlüssig ab. Wenn die internationale Kommunikation wichtiger wird, müssen auch die Instrumente gestärkt werden, mit denen diese internationale öffentliche Kommunikation geführt werden kann. Ressourcenausstattung Deutsche Welle 3% im Vergleich zu den Ressourcen der Inlandsender, die den inländischen Kommunikationsauftrag erfüllen. Ursachen, zum einen historisch, da könnte man vieles zu sagen. Einmal die Bemessungsgrundlage Rundfunkgebühr ist wesentlich dynamischer gewesen als dass die Entwicklung des Sozialproduktes, das hat sicherlich dazu beigetragen. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erlaubt natürlich den Inlandsrundfunk doch hier eine selbstbewusstere Position als dem Auslandsrundfunk. Man kann auch das Ganze als eine Form des Cultural Lags interpretieren. Die Entscheidungsträger nehmen die Wirklichkeit anders wahr, auch verzögert wahr. Unter anderem auch deshalb, weil der Auslandsrundfunk im Inland selber kaum gesehen werden kann und gesehen wird. Ergänzend, die Schere zwischen Finanzanstaltung und Finanzbedarf steigt mit dieser beschriebenen Verlagerung eines Teils der öffentlichen Kommunikation. Ich komme gleich zum Ende, Herr Schelders. Und sie steigt auch im Zuge der räumlichen Ausweitung oder im Zuge dieser räumlichen Ausweitung ergeben sich auch Erschwernisse der öffentlichen Kommunikation. Das muss man auch sehen. Es wird nicht alles billiger oder einfacher, sondern die öffentliche Kommunikation kann auch schwerer oder teurer werden, weil eben die Beteiligten heterogener sind und nicht mehr über den gleichen Erfahrungsschatz und Kulturraum verfügen, sodass für einen gleichbleibenden Zielerreichungsgrad möglicherweise sogar mehr Ressourcen aufgewandt werden müssen. Abschließend einige wenige Möglichkeiten, wie die übernationale Kommunikation verbessert werden kann. Zum einen sollte, das wurde schon angesprochen, die für die nationale öffentliche Kommunikation entwickelte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts fortentwickelt und übertragen werden auf den Auslandsrundfunk. Beispiel Novellierung des Deutschen Wählegesetzes, Fortentwicklung des Programmauftrags in diese Richtung. Dann sollte der politische Stellenwert eines Auslandsrundfunks, der dem interkulturellen Dialog verpflichtet ist, gestärkt werden, auch unter Einbeziehung von Partnern, die sich ebenfalls diesem Ziel verpflichtet haben, EBU teilweise, nicht genug, UNESCO seit langem. Dann geht es um die Fortentwicklung und Stärkung von Ansätzen einer überstaatlichen oder internationalen Kommunikationsordnung, wie sie im Ausland oder im übernationalen Raum schon teilweise entwickelt worden sind. Da hat Herr Stock sich ja intensiv mit befasst, beispielsweise Kulturkonvention der UNESCO, die hier in der Tat eine Möglichkeit bieten würde, nationale Fortentwicklung für Deutschland mit international gleichgerichteten Bemühungen zu koordinieren. Dann muss möglicherweise auch die Prioritätensetzung innerhalb der Deutschen Welle oder innerhalb eines deutschen Auslandsrundfunks allgemeiner, entsprechend der veränderten relativen Dringlichkeiten für eine übernationale öffentliche Kommunikation präzisiert, vielleicht auch verändert werden, etwa nach Themen, Regionen, Sprachen und Zielgruppen. Schließlich geht es um die explizite Ausweitung möglicherweise der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Inlandsrundfunks. Implizit übernimmt natürlich der Inlandsrundfunk auch schon Aufgaben der internationalen Kommunikation, beispielsweise der WDR in der Europaberichterstattung. Das muss präzisiert werden. Und solange der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Inlandsbereich über die Ressourcen verfügt, soll er da auch darum angehalten werden, diese Aufgaben der internationalen Kommunikation stärker noch in den Blick zu nehmen. Und wenn alles nichts hilft, und das wird es in meiner Erfahrung nicht, muss man auch darüber nachdenken, wie der öffentlich-rechtliche Auslandsrundfunk durch die Programmzulieferung oder auch durch die Verbesserung seiner Ressourcenausstattung in die Lage versetzt wird, diesen Anforderungen nach verstärkter internationaler Kommunikation in Zukunft gerecht zu werden. Ich muss hier leider abbrechen, Herr Schellers wird schon ungeduldig, und kann mich dann mit den Überlegungen, wie weit möglicherweise hier die Veränderung auch der kommerziellen Angebote oder der elektronischen Medien, Veränderungen, Entlastungen oder weitere Herausforderungen beinhalten, nicht mehr auseinandersetzen. Vielleicht haben wir die Chance, da in der Diskussion noch mal drauf zu sprechen zu kommen. Vielen Dank.